Schön, wir wollen miteinander darüber nachdenken, was an diesem Rogate-Sonntag tatsächlich im Vordergrund steht. Die Frage, wie sieht eigentlich unsere Kommunikation mit Gott aus? Wie sind wir im Gespräch, im Austausch mit ihm? Und dass Kommunikation nicht einfach ist, das wissen wir alle selber. Aus den Beziehungen, die wir leben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus an seinen Ziehsohn Timotheus, so ermahne ich. Und wir denken, ach ja, okay, hier muss man schon mal den Zeigefinger heben. Aber was das gleich ist, das werden wir miteinander anschauen. Ich lese uns deshalb 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Ihr könnt es ja mitlesen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als ein Lösegeld für alle, als ein Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Der Apostel Paulus nimmt hier für sich in Anspruch das, was er hier als Letztes schreibt, dass er das tun darf, weil er als Apostel für die Heiden gesandt ist. Das ist nicht unser Thema, aber deswegen habt ihr es noch gehört. Der Apostel Paulus sagt, ich bin Lehrer für die Heiden, also auch für uns. Er hebt hier nicht den Zeigefinger, sondern er möchte, und das ist mein erster Gedanke, ermutigen. Eine Ermutigung für die Gemeinde, in der Timotheus tätig ist. Und zwar braucht es deshalb eine Ermutigung, weil die Herausforderungen groß sind. Gesetzeslehrer sind unterwegs, die nach einem ganz bestimmten Schema sagen, nur so geht Christsein. Das läuft dann unter der Prämisse, du musst. Als Christ muss man. Und Paulus fragt, was muss man denn? Was muss man denn? Und eigentlich sagt er seinen Gemeinden immer wieder und auch dem Timotheus, das Einzige, worauf es ankommt, ist, wie dein Verhältnis zu Jesus Christus aussieht. Wie du im Austausch mit Jesus bist, was du mit ihm austauscht. Und sagt, das Evangelium sagt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Prediger fordern. Nicht du musst, sondern du darfst, weil ich da bin, weil ich in deinem Leben präsent und gegenwärtig bin. Deshalb darfst du, weil ich Sünder selig mache, deshalb hast du Gemeinschaft mit mir. Und das weiter zu sagen, sagt Paulus seinem Timotheus, ist dein Auftrag, das ist deine Aufgabe. Dazu will ich dich ermutigen und dazu sollst du andere ermutigen. So, sagt Paulus als Erstes, so, quasi, jetzt geht's los. Ich sage es. Was ist also mit so jetzt los? Ich ermahne. Ich habe es heute Morgen in der Predigt gesagt, wie das mit Christen und dem Beten und dem schlechten Gewissen ist. Weil zu viel, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, ich habe letzte Woche zu viel gebetet. Aber Paulus sagt, ich ermahne. Und wir im Deutschen hören immer den erhobenen Zeigefinger eines Lehrers. Im Griechischen hat dieses Wort Parakalo ein ganz anderes Wortfeld. Das kann einladen heißen, ermuntern, bitten und in manchen Fällen tatsächlich auch ermahnen. Aber das ist ganz anders als das Wortfeld, das bei unserem Ermahnen drumherum ist. Paulus möchte ermutigen, dieses Beten, das mit Gott unterwegs zu sein, ihn im Leben zu haben, immer wieder neu für sich zu gewinnen und da dran zu bleiben. Warum ist ihm das wichtig? Er sagt, es geht darum, dass ihr wegkommt, dass du wegkommst von der Selbstumkreisung. Heute Morgen war das an manchen Stellen auch schon angedeutet im Gottesdienst, dass wir letztlich oft bei uns selber stehen bleiben, bei dem, was wir wollen, was wir für sinnvoll halten. Und Paulus sagt, eigentlich kommt es darauf an, dass ihr aus diesem aussteigt und euch zuwendet, Jesus zuwendet. Und darin gibt es einen klaren Auftrag, nicht nur an den Timotheus, sondern eigentlich an jeden Christen. Was sagt er denn? Was ist der Auftrag? Dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Das ist der Auftrag. Gemeinde hat den Auftrag, für andere einzustehen. Und darin das Evangelium, das heißt die Gegenwart Jesu Christi, hinauszutragen in diese Welt. Das Bitten ist für Paulus klar, das geht nicht irgendwo hin, sondern das Bitten, jede Bitte hat eine konkrete Adresse, an den sie gerichtet wird. An Gott höchstpersönlich. Wir kommen mit dem, was wir an Defiziten bei uns haben, zu dem, der die Fülle selber ist. Denn das sind ja Bitten eigentlich. Die Erfahrung, das, was ich kann, was ich tue, das reicht nicht. Das langt nicht hin. Deshalb gibt es eine einzige Adresse, an der wir mit unserer Bitte kommen sollen, zu Gott selber. Und dann das Zweite, was Paulus sagt, das Gebet. Das heißt, wenn du deine Defizite Gott genannt hast, dann wird es darauf ankommen, dass du bei dem bleibst, der die Fülle selber ist. Bei Gott, dass du im Gespräch bleibst, von Angesicht zu Angesicht, in seiner Nähe. Denn so funktioniert ja Gespräch. Gut, wir haben eine Zeit, bei der das heute auch anders geht mit all den technischen Hilfsmitteln. Da muss man nicht mehr in der Nähe sein, das geht über Kontinente hinweg. Aber gemeint ist eigentlich trotzdem, ich kann auch mit solchen Hilfsmitteln nahe dran sein, am anderen, dort, wo er ist. Und darum geht es, Paulus, dass wir im Zwiegespräch mit Gott sind, dass wir bei ihm bleiben, in seiner Nähe. Beten, da geht es gar nicht so sehr um das, was ich sage, sondern wahrzunehmen, Gott ist da und ich darf bei ihm sein. Sören Kierkegaard, im 19. Jahrhundert, zum Thema Gebet geschrieben, ich meinte, beten heißt reden mit Gott. Ich lernte, beten heißt hören auf Gott. Beten heißt hören auf Gott. Deswegen finde ich es auch schade, dass wenn in manchen Gebetszeiten es still wird, dass der die Verantwortlichen meistens den Eindruck kriegt, oh, jetzt ist genug, jetzt muss man schnell Schluss machen, wenn niemand mehr was sagt. Vielleicht aber geschieht gerade da, wo nichts gesagt wird, das Entscheidende. Und vielleicht müssten wir das für unser eigenes Gebet auch ausprobieren. Dass wir nicht unsere Agenda abarbeiten und dann sagen, so, das war's jetzt, sondern dass wir es aushalten. In der Stille vor Gott zu sein, an seinem Herzen zu sein. Und wo wir das dann erleben, dass Gott da ist, dass er redet, da gehört natürlich dann auch die Fürbitte hin. Interessant ist, was das griechische Wort bedeutet. Wir würden heute sagen, das hat die gleiche Bedeutung wie Petition. Das heißt, eine Eingabe machen. Eine Eingabe an eine höhere Instanz. Aber das mit den Eingaben ist so eine Erfahrung, die wir vielleicht doch auch also manchmal schwierig finden. Aber das ist damit gemeint. Wir dürfen mit einem Bittgesuch zu Gott kommen und ihm sagen, was uns auf dem Herzen liegt, was wir gerne hätten, was wir wollen. Immer unter der Prämisse, dass ich eigentlich mich eins machen will mit Gott, dass ich in der Bitte mit Gott eins bin, worum es eigentlich geht. Und das braucht vorher das Hören, das Schweigen vor Gott, dass ich mich einlassen kann auf das, was Gottes Plan ist. Und dann in diesen Plan einstimmen kann und ihn darum bitten kann, dass er tut, was er für richtig hält. Das ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Und dann kommt das, was wir oft vergessen. Da gibt es ganze Psalmen dazu und ganze Lieder dazu. Was vergessen wir? Vergiss nicht zu danken. Genau. Das Danken gehört dazu. Warum fällt uns das oft so schwer? Weil wir vielleicht nicht so gut einordnen können, was von dem, was uns da jetzt begegnet ist, ist eigentlich eine Gebetserhörung. Aber eigentlich geht es beim Danken gar nicht darum, dass es eine Gebetserhörung braucht, sondern dass ich weiß, dass Gott da ist. Dass Gott mitgeht. David sagt, auch im Tal der Todesschatten bist du da. Und darüber lobt er Gott. Da hat sich an seiner Situation noch gar nichts verändert. Das Tal der Todesschatten ist immer noch so, dass er nicht weiß, wie er hinten rauskommt. Aber er sagt, ich habe keine Angst. Ich bin dankbar, denn du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dankbar sein heißt immer wieder neu auch die Gegenwart Gottes erleben und feiern. Unsere katholischen Geschwister, da heißt das Abendmahl wie? Eucharistiefeier, das heißt eine Dankfeier. Das heißt, griechisch heute Evcharisto heißt Danke. Danke. Danke sagen, dass Gott seine Gegenwart schenkt, dass ich erleben kann, dass er da ist. Und das hat damit zu tun, dass ich weiß, dass mein Leben nicht aus mir selber kommt, sondern dass ich mein Leben geschenkt bekommen habe. Und dass mein Leben in Christus und mit Christus und durch Christus hier seinen festen Grund hat. Und dass wir jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, eben noch auf dieser Erde sind, aber schon Anteil haben am Himmel. Also das, was wir drüber geschrieben haben, wir leben in einer Existenz zwischen Himmel und Erde. Oder umgekehrt eigentlich zwischen Erde und Himmel. Das ist unsere Existenz als Christen hier und heute, als Gemeinde. Und Paulus sagt, deshalb ist es deine Verantwortung, dass du dieser Situation gerecht wirst. Weil, so wie du dich einstellst, bist du für andere Menschen ein Vorbild, ein Merkposten. Und die Menschen, die uns umgeben, die sollen wir in den Blick nehmen. Das ist eine große Zumutung. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Blick habt. Guck mal, was da steht. Wen sollen wir im Blick haben? Könige und Obrigkeit. Das heißt, die eigentlich über uns bestimmen, ohne dass wir was tun können. Wir würden denen aber gern sagen, wie es besser ginge, oder? Paulus sagt, fangt an, für sie zu beten. Als über 4 Jahren dieser Ukraine-Krieg begann, hat einer meiner Kollegen mir gesagt, hast du eigentlich schon mal für Putin gebetet, dass er zum Glauben kommt? Ich musste sagen, nein, das ist mir nicht eingefallen. Sondern ich habe darum gebetet, dass Gott diesem Krieg ein Ende macht. Aber er hat mir bewusst gemacht, eigentlich geht das nur da, wo Menschen völlig verändert werden. Wo der Friede Gottes Einzug hält in ihr Leben. Diese Obrigkeit, Paulus kann an anderer Stelle sagen, ist ja von Gott eingesetzt, damit Ordnung herrscht. Sie haben eine Vorrangstellung und brauchen deshalb auch unser Gebet. Da können wir hier in unserer Gemeinde anfangen, bei den Mitarbeitern im CVDM, in der Kirchengemeinde, bei den Hauptamtlichen, die hier sind. Und können dann an die kommunale Gemeinde weitergehen, für den Gemeinderat beten, für unsere Bürgermeisterin, ihr zu Hause in euren Orten, für die, die Verantwortung tragen, auch für die Schulleitung und die Lehrer, die dort sind, für unseren Landtagsabgeordneten, für die, die die Macht haben. Und ich glaube, dass die sie nötig brauchen. Paulus ermutigt uns als Gemeinde, für die einzustehen, die im Auftrag Gottes für Ordnung sorgen. Und Paulus sagt, das hat auch einen Sinn für euch. Könnt ihr nachlesen. Was ist der Sinn, dass wir für die Obrigkeit beten? Dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Was für Bilder habt ihr jetzt im Kopf beim ruhigen, stillen Leben? So ein Schaukelstuhl auf der Terrasse? Ich glaube, das ist nicht gemeint. Eigentlich, wenn man das weiß, dass der Paulus ja vom Hebräischen her kommt, dann meint er mit dieser Ruhe eigentlich das, was in dem Alten Testament schon ist. Es ist nur eine Ruhe für das Volk Israel vorhanden. Das Heil ist noch da. Gott ist noch da. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir in der Gegenwart Gottes sein und bleiben können. Darum geht's. Dass wir bei ihm sein können. Und still, das meint nicht nichts sagen, sondern sich in das einfinden, was Gottes Plan für mein Leben ist. Andere übersetzen in Ehrbarkeit, man könnte auch sagen in Heiligkeit, in einer lebendigen Beziehung zu Gott, eben als ein Kind Gottes. Ermutigung. Seht weg von euch, seht hin auf Christus. Seht weg von euch, seht auf eure Nächsten. Und lebt so als seine Kinder. Der zweite Gedanke, der mich bewegt hat, es geht um Gottes Willen. Paulus schreibt in Vers 3 und 4, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was will Gott? Wir sollen auf Jesus sehen. Und wir wollen Jesus nacheifern, wollen tun, was er tun würde. Das gibt es immer noch, wir haben es drüben auch, falls einer noch dringend mal so ein Erinnerungsband braucht, kann man das da mitnehmen. Da steht WWJD drauf. Eine Erinnerung daran, what would Jesus do? Ist natürlich auf Englisch, aber auf Deutsch heißt es schlicht und ergreifend, was würde Jesus jetzt tun? Was würde Jesus denn machen? Was würde er tun? Und diese Frage soll uns leiten. Bei der Frage nach dem Gottes Willen ist das genau der Punkt. Was würde denn Gott tun? Also von Christus her leben, in seiner Gegenwart bleiben und von ihm her auch mein Leben denken. Der Apostel Paulus schreibt den Galatern das noch präziser. Er sagt, ja, ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das heißt, Paulus will uns deutlich machen, unser ganzes Leben steht unter diesem Vorzeichen, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat und dass sein Leben nicht von meinem Leben zu trennen ist, denn er lebt in uns. Ich lebe das, was Christus in mir lebt. Die Frage ist, was heißt denn das jetzt konkret? Die Konfirmanden sind da immer direkter, die fragen dann, und wie geht das? Wie macht man das? Das ist so ein bisschen ein Problem, bei dem wir uns ganz schnell fortstehlen von dem, wenn wir fragen, was will eigentlich Gott? Manche sagen mir dann, ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will, no daddy's ja. Aber eigentlich hat Gott uns das schon in seinem Wort deutlich gesagt. Jedenfalls früher hat man gelernt, lerne mit Bedacht. Micha 6, Vers 8, wer kann es noch? Wer weiß es noch? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Noch Fragen? Was sollen wir tun? Gottes Wort halten. Das fängt damit an, dass wir darin zu Hause sind, dass wir es leben, dass es unser Leben bestimmt. Den Brautpaaren sage ich immer, wenn sie sich eine Bibel gewünscht haben, die ist nicht dazu da, euer Bücherregal um 5 Zentimeter zu verlängern, sondern legt es dahin, wo ihr täglich miteinander beieinander seid. Wo ist das? Sage nicht im Bett, da schlaft man. Am Esstisch. Normalerweise trifft man sich da immer. Und da soll das Wort mitten hinein in das Leben. Und wir sollen uns von diesem Wort auch was sagen lassen. Das Wort zeigt uns, wer wir sind, wohin wir unterwegs sind und was die Probleme sind. Und es verbindet uns miteinander, schafft Gemeinschaft und Liebe üben. Das ist die logische Konsequenz aus dem im Wort Gottes zu Hause sein. Denn da soll sich das umsetzen, was wir gehört haben. Geschichte vom barmherzigen Samariter, letzten Sonntag in der Halle, ihr habt es gehört, ja? Erinnert euch noch dunkel? Barmherzigen Samariter kennt ihr auch sonst. Und genau hier steht wieder diese Frage, was würde denn Jesus jetzt an dieser Stelle tun? Jesus erzählt dieses Gleichnis ja, damit wir lernen, wie er denkt. Und dass wir merken, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst, Liebe üben. Und demütig sein vor deinem Gott. Das ist ja ein schönes Wort im Deutschen. Da steckt Mut drin. Und diese Vorsilbe D, die deute ich jedenfalls als dienen. Also diene Mut. Mut zu haben, die Konsequenzen aus dem Wort Gottes zu ziehen und Gott zu dienen, ihn an die Stelle Nummer 1, an Platz 1 zu setzen. Und dazu gehört dann auch, dass wir uns zu Gott stellen und uns zu ihm bekennen. Wer nun mich bekennt vor dem Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus in Markus 10, Vers 32. Und mit diesem Bekennen ist dann auch gemeint, Mission, Evangelisation, das Wort weitergeben. Jesus sendet seine Jünger, dich und mich, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Darum geht es an dieser Stelle, das möchte Gott. Und an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, sagt er uns das Entscheidende zu. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid, wenn ihr mein Evangelium weitergebt, dann bin ich da. Verlasst euch drauf. Verlasst euch drauf. Menschen helfen. Darum geht's, dass Menschen gerettet werden. Das fängt im Äußeren an, dafür haben wir die Diakonie, dass sie zum Glauben kommen. Dafür machen wir Hauskreise, dafür haben wir Alpha-Kurs, dafür gibt es auch Gottesdienste und die Bibelstunde und Jungschar. Gemeinschaft, die wir anbeten, dass wir miteinander erleben, wer dieser Herr ist, darum geht's. Gottes Wille, aus der Gottesbeziehung sollen wir für die Gottesbeziehung aktiv werden. Und das ist tatsächlich unsere Verantwortung. Das mutet uns Paulus zu. Macht das. Lebt so. Bleibt da dran. Die letzten beiden Verse. Kann man helfen? Die letzten beiden Verse. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das dritte also, unsere Erlösung. Zwischen Himmel und Erde, genau das ist das, wo Jesus sich für uns einsetzt. Für die, die wir erdgebunden sind und nicht zum Himmel gehören, da setzt er sich ein, gibt sein Leben hinein. Am Kreuz stirbt er für meine Schuld, damit ich leben kann. Und darum geht's, dass wir das immer wieder in den Blick nehmen, dass Jesus der ist, der für uns alles gegeben hat. Manchmal denke ich so für mich, da habe ich mich so dran gewöhnt. Das ist so normal. Und es reißt mich einfach nicht mehr vom Hocker. Paulus schreibt hier dem Timotheus nochmal und sagt, schau nochmal genau hin. Es gibt nur einen, der uns mit Gott verbindet. Es gibt nur einen, der uns von der Erde in den Himmel holt. Aus der Vergänglichkeit in die Ewigkeit. Und das ist Jesus, der Mensch geworden ist, in diese Welt gekommen ist, am Kreuz für uns gestorben ist. Gott selber macht sich auf mitten hinein in unsere begrenzte Wirklichkeit, damit die Grenzen unserer Möglichkeiten gesprengt werden und wir sein dürfen, wo wir nicht hingehören. Wir sein dürfen in seiner Gegenwart, bei ihm. Und das nicht erst irgendwann am St. Nimmerleinstag, sondern schon hier und jetzt, da wo wir Ja sagen. Ja, du hast für mich die Schuld getragen. Und ja, ich nehme dein Leiden und Sterben für mich an. Ja, ich will mit dein Leben mit dir leben und für dich da sein in dieser Welt. Unsere Erlösung, darum geht's, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Sein Kreuz ist unsere Brücke in die Ewigkeit, unsere Brücke zur Erlösung. Der Hebräerbrief bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter. Und darum ist er auch Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufene das verheißene ewige Erbe empfangen. Was für eine Zusage. Gott macht uns zu seinen Erben. Das heißt doch nichts anderes, als dass er uns zu seinen Kindern macht. Wir dürfen in seine Familie gehören, zu ihm gehören und nichts und niemand kann uns mehr von ihm trennen. Was für ein Geheimnis. Ja, wir leben noch zwischen Himmel und Erde. Aber wir haben eine Möglichkeit, in Verbindung zu sein mit dem Vater. Heute ist das Thema Gebet gewesen. Und darin spiegelt sich alles wieder, was dieses Kommen Jesu in die Welt für uns bedeutet. Und der Apostel Paulus ermutigt nicht nur Timotheus, sondern auch uns dazu, dass wir dranbleiben. In der Gegenwart Jesu bleiben, dass wir ihn suchen in all unserem Tun und dass wir hören darauf, was er uns zu sagen hat, damit wir tun können, was er möchte, was er in unserem Leben tun möchte. Und er hat mit uns immer auch die anderen erblickt, im Blick. Und wir dürfen uns freuen über unsere Erlösung, dürfen dankbar sein und aus Dankbarkeit das weitergeben, was wir erleben und erfahren durch sein Heil, das er uns schenkt. Gebet, Leben zwischen Himmel und Erde, das wünsche ich mir, dass wir das mitnehmen können und dranbleiben können, damit wir tun können, was Gott für uns bereit hat.